Deutschlandfunk Nova. Deine Podcasts. Hörsaal.
Willkommen. Ich freue mich, dass ihr da seid. Ich bin Sibylle Salewski. Die Wirtschaft wächst, die Wirtschaft schrumpft. Die Prognose für das Wirtschaftswachstum in diesem Jahr ist um 0,2 oder 0,1 oder 0,3 Prozentpunkte herabgesetzt worden oder gestiegen. Solche Wirtschaftsnachrichten, die hören wir ständig. Warum? Weil Wachstum für uns das Kriterium für die Leistungsfähigkeit einer Wirtschaft ist.
Moderne Gesellschaften sind Steigerungsgesellschaften. Und diese Dynamik der Expansion und Steigerung verursacht ökologische Zerstörung und soziale Ungerechtigkeiten. Beides. Wachstum ist kein Schicksal. Wachstum ist nichts Naturgegebenes, sondern Wachstum ist etwas Gesellschaftliches, wo sich die Gesellschaft, wo sich die Menschen auch entscheiden können, es anders zu machen. Der Vorschlag, den Degrowth macht, ist der eines selbstbegrenzten guten Lebens für den globalen Norden in allererster Linie. Und Degrowth ist natürlich auch eine Provokation. Die Hypothese postuliert, dass ein weniger notwendig und wünschenswert ist.
Wir müssen weg vom Wachstumsprinzip. Das in etwa ist die Hauptforderung der sogenannten Degrowth-Bewegung. So richtig gut übersetzen lässt sich dieses englische Wort nicht. Vielleicht in etwa Nichtwachstum oder Gegenwachstum. Degrowth ist keine einheitliche Bewegung, das ist wichtig zu sagen. Und darum geht es auch gleich in dem Vortrag. Degrowth ist vielmehr ein Überbegriff, ein Dachkonzept, unter dem sich viele verschiedene Bewegungen, Ideen, Vorschläge verbergen. Das sagt Dennis Eversberg. Er ist unser heutiger Redner und er ist Sozialwissenschaftler und erforscht moderne Wachstumsgesellschaften. In seinem Vortrag gleich erklärt er im Detail, warum moderne Wachstumsgesellschaften nicht mehr weitermachen können wie bisher und was für Alternativen Degrowth bieten kann. Dennis Eversbergs Vortrag hat den Titel »Wie gerecht ist Degrowth? Gerechtigkeit in Postwachstumskonzepten«. Er hat diesen Vortrag gehalten am 23. Oktober 2023 in München für die offene Akademie der Münchner Volkshochschule. Ganz wichtig beim Thema Degrowth, sagt Dennis Eversberg und beginnt damit seinen Vortrag, ist: Degrowth darf nicht zu noch mehr sozialer Ungerechtigkeit führen.
Wie gerecht ist Degrowth? Das ist eine ziemlich verzweigte Frage, ist mir jetzt aufgefallen, nachdem ich angefangen habe, darüber ein bisschen systematischer nachzudenken, als ich überlegt habe, was ich Ihnen erzähle. Es fängt natürlich damit an, erst nochmal zu sagen, was Degrowth ist. Degrowth ist nicht umstandslos gleichzusetzen mit Postwachstum. Ich gehe gleich ein bisschen genauer ein, möchte nur gleich schon mal den Rahmen abstecken. Ich werde mich in vielem, was ich im ersten Teil sage, halten an die Schriften von Matthias Schmelzer, der ein Kollege bei mir in der Gruppe ist, und Andrea Vetter. Wenn Sie also einiges von dem nachlesen möchten, was ich sage, dann kann ich Ihnen diese beiden Bücher empfehlen. Degrowth ist erstmal, um das am Anfang so ein bisschen zu umreißen, eine relativ breite und heterogene Bewegung von Aktivistinnen, Forscherinnen und Praktikerinnen, die in irgendeiner Weise wachstumskritisch sind, aus der heraus eine Reihe von Kritiken von Wachstum und Steigerungszwang formuliert und vertreten werden. Der Vorschlag, den Degrowth macht, ist der eines selbstbegrenzten guten Lebens für den globalen Norden in allererster Linie. Und Degrowth ist natürlich auch eine Provokation. Also zu sagen irgendwie, wir brauchen kein Wachstum, wir müssen das abwickeln, rückgängig machen. Wir brauchen Degrowth, ist natürlich etwas, was bei sehr vielen Leuten erstmal auf Irritation, Verstörung, oft auch Verärgerung stößt. Und dieser Effekt ist zumindest über lange Zeit durchaus gewollt gewesen daran, dass man diesen Begriff Degrowth eingeführt hat. Und gleichzeitig ist es ein Dachkonzept, etwas, eigentlich ein breites Dach, unter dem sich ganz unterschiedliche Haltungen und Ansichten versammeln. Sowas wie ein Mosaik von Alternativen jenseits von Wachstum, Industrialismus und Kapitalismus. Und schließlich ist es auch ein entstehendes Forschungsfeld. Es gibt eine Menge Forschung in diesem Bereich und eben auch internationale Konferenzen dazu. So viel nur erstmal so ein bisschen zum Rahmen. Ich gehe gleich näher darauf ein. Ich möchte jetzt erstmal was ganz kurz dazu sagen, dass Degrowth und Postwachstum nicht dasselbe ist. Dann werde ich erstmal sagen, aus dieser wachstumskritischen Sicht, was ist eigentlich Wachstum? Worüber sprechen wir, wenn wir über Wachstum sprechen? Dann gehe ich etwas ausführlicher darauf ein, was Degrowth ist. Erzähle Ihnen was über die 8 verschiedenen Kritiken des Wachstums, die es im Degrowth-Spektrum gibt. Etwas über Vorschläge und Politikansätze aus diesem Spektrum und was über unterschiedliche Strömungen und Strategien. Also Degrowth-Spektrum ist ein Begriff, den Matthias Schmelzer und ich geprägt haben, um zu beschreiben, dass es eben ein sehr, sehr heterogenes und verzweigtes Feld ist. Dann gehe ich auf Degrowth und die Frage der Gerechtigkeit ein und zum Schluss Wenn wir das zeitlich hinkriegen, würde ich Ihnen kurz eine Idee schildern, die ich vor Jahren mal versucht habe, ein bisschen auszumalen, nämlich die Idee einer Just Transition nach Degrowth-Prinzipien als ein Gedankenexperiment. Also, fangen wir an. Degrowth und Postwachstum, das ist nicht dasselbe. Man kann sich Degrowth jetzt nicht einfach nur quantitativ vorstellen. Da macht man einen Fehler. Also, eine quantitative Vorstellung ist dann, der Elefant guckt nach oben, mehr vom selben, das wäre Wachstum. Der Elefant guckt ein bisschen unmotiviert einfach vor sich hin, das wäre Postwachstum im Sinne von, es bleibt so, wie es ist, aber es wächst nicht weiter. Der Elefant ist weiterhin groß und er guckt nach vorne. Und less of the same, weniger vom selben, wäre eine Rezession. Er lässt den Rüssel hängen, orientiert sich nach unten, aber er bleibt ein Elefant. Degrowth ist die Schnecke. Etwas viel Kleineres, viel Langsameres, ein Organismus, der ganz anders funktioniert, auf ganz anderen Prinzipien beruht, ganz andere Dinge tut. Also simply different. Von da muss man anfangen, drüber nachzudenken. Ne? Also nicht immer drüber nachdenken, okay, das bedeutet ja Schrumpfung oder es bedeutet weniger. Das ist schwer bei dem Begriff Degrowth, weil das natürlich gleich die Umkehrung von Growth beinhaltet. Aber im Grunde ist ein Ausgangspunkt die sogenannte Degrowth-Hypothese, also eine Hypothese zu der Frage, wie können wir eigentlich mit der sich zunehmend verschärfenden sozialökologischen Krisensituation, in der wir uns befinden, umgehen. Und die Hypothese ist die, Degrowth steht für einen radikalen politischen und ökonomischen Umbau, der zu geringerem Ressourcen- und Energieverbrauch führt. Die Degrowth-Hypothese besagt, dass ein solcher sozialer Transformationspfad notwendig, wünschenswert und möglich ist. Also der Gedanke ist, es geht auch anders. Wachstum ist kein Schicksal, Wachstum ist nichts Naturgegebenes, sondern Wachstum ist etwas Gesellschaftliches, wo sich die Gesellschaft, wo sich die Menschen auch entscheiden können, es anders zu machen. Also, Degrowth ist nicht dasselbe wie eine wirtschaftliche Rezession. Wirtschaftliche Rezession ist eine Krise des Elefanten. Es ist auch was anderes als ein bereits eingetretener Postwachstumszustand. Post-Growth Condition ist in den letzten Jahren in der Literatur auch etwas, wo immer gesagt wird, naja, wir befinden uns ja in Europa in einem Zustand, wo die Ökonomien eigentlich nicht mehr wachsen und wir müssen jetzt irgendwie mit diesem Zustand umgehen. Das ist auch nicht gemeint. Es ist auch nicht einfach nur eine reaktive Anpassung an die Unmöglichkeit weiteren Wachstums. Wir müssen alle den Gürtel enger schnallen und wir müssen jetzt verzichten. So ist es eben, gewöhnt euch dran. Auch das ist nicht gemeint, sondern es ist wünschenswert, es ist wünschbar und schließlich ist es auch nicht die bloße Beendigung von Expansion, also nicht einen Zustand erreichen, auf dem wir dann bleiben, sondern die Hypothese postuliert, dass ein weniger notwendig und wünschenswert ist. Weniger wovon aber denn eigentlich? Also was ist Wachstum? Was ist das, woran sich diese Kritik abarbeitet? Man kann das so ein bisschen aufgliedern. Wachstum ist eine politische Leitidee oder ein Paradigma. Das hat in den ersten Jahren dieser Debatte sehr stark im Vordergrund gestanden. Wachstum ist ein materieller Prozess und Wachstum ist ein sozialer Prozess. Zur politischen Leitidee oder dem Paradigma, dass über die Wirtschaft als ein Objekt nachgedacht wird, das erstens mit wissenschaftlichen Methoden erfasst und gemessen werden kann, das zweitens als Ganzes wachsen oder schrumpfen kann und drittens, dessen Wachstum auch als erstrebenswert gilt, das ist eine historisch sehr junge Vorstellung. Das sind jetzt hier zusammengefasste Daten darüber, wie oft in wissenschaftlichen Publikationen der Begriff Economic Growth oben in der Mitte Croissance Économique, also das französische Wort, und unten Wirtschaftswachstum, das deutsche Wort, vorkommen. Immer geht die Kurve so, dass hier Mitte des 20. Jahrhunderts bis Mitte des 20. Jahrhunderts kam der Begriff eigentlich überhaupt nicht vor und dann ist er explosionsartig angestiegen in der Verwendung, in der wissenschaftlichen Literatur. Es hat ihn also eigentlich vor Mitte des 20. Jahrhunderts überhaupt nicht gegeben. Das hat sehr viel damit zu tun, dass das Bruttoinlandsprodukt als Messgröße gesellschaftlichen Wohlstands ungefähr um diese Zeit erfunden wurde. Also entscheidend war, dass mit dem Bruttoinlandsprodukt der Summe aller in einem bestimmten Zeitraum geleisteten Zahlungen für Güter und Dienstleistungen eine Messgröße erfunden wurde, mit der sich, so die Unterstellung, das wirtschaftliche Wohlergehen eines ganzen Landes in einer einzelnen Zahl darstellen ließ. Diese Erfindung setzt voraus, dass es wissenschaftliche Theorien, Methoden und Datenbestände gibt, mit deren Hilfe es möglich ist, dieses Objekt, die Wirtschaft, zu erfassen, sowie Institutionen und Infrastrukturen, die notwendig sind, um dieses Wissen zu erzeugen. Das ist insbesondere die ökonomische Wissenschaft, aber auch moderne staatliche Institutionen wie die amtliche Statistik sowie rechtliche Rahmensetzungen und politische Steuerungsinstrumente, die es überhaupt denkbar machen, diese abstrakte Messgröße auch irgendwie beeinflussen zu können. Wie wir sehen, lässt sich das eben ziemlich genau auf diese Zeit nach dem Zweiten Weltkrieg datieren. Als der zuvor in der wissenschaftlichen Literatur kaum vorkommende Begriff innerhalb weniger Jahre zu einem allgegenwärtigen Schlagwort wurde, und zwar ganz besonders in der Wirtschaftswissenschaft. Das kann jetzt nicht so richtig verwundern. Man sieht es ähnlich dann eben auch in der Politikwissenschaft und in der Soziologie. Aber natürlich ist insbesondere die Wirtschaftswissenschaft damit befasst gewesen. Der Wirtschaftshistoriker Matthias Schmelzer, den ich eben schon erwähnt habe, hat dieses Aufkommen einer Hegemonie des Wachstums genauer untersucht und führt es insbesondere auf die Diskussionen der OECD, der Vorgängerorganisation der heutigen OECD, zurück, in der sich westliche Regierungen damals über die Neuordnung Europas nach dem Krieg und später nach der Öffnung für weitere Industrieländer genereller über wirtschaftliche Wachstums- und Wettbewerbsstrategien austauschten. Schmelzer und andere sprechen von einem Wachstumsparadigma, das in jenen Jahren Gestalt annahm und das Denken der politischen und wirtschaftlichen Eliten westlicher Länder bis heute prägt. Dieses Paradigma setzt sich jetzt quasi aus 4 Diskursen zusammen, von denen der erste, das BIP als Messgröße, besagt, dass das BIP, also das Bruttoinlandsprodukt, mit allen ihm eingeschriebenen Verkürzungen, Annahmen und Ausschlüssen ein geeignetes Maß wirtschaftlicher Aktivität darstellt. Also dass diese Zahl uns was darüber sagt, wie gut es den Menschen geht und wie viel überhaupt wirtschaftlich passiert. Es beinhaltet Ein- und Ausschlüsse. Es gibt viel Aktivität, die nicht gemessen wird, weil niemand für sie bezahlt. Und es gibt andere Aktivitäten, für die wird bezahlt, aber sie bedeuten keinen Zugewinn an Wohlfahrt. Wenn man einen Autounfall baut und Reparaturleistungen erbracht werden muss oder im Krankenhaus was gemacht werden muss, dann kostet das Geld, aber es ist kein Zugewinn an Wohlfahrt. Und die Hausarbeit, die wir zu Hause leisten, gerade die Frauen unter uns, wird nicht bezahlt, ist aber ein Beitrag zur Wohlfahrt. Der zweite Diskurs sagt, Wachstum ist ein Allheilmittel für eine Vielzahl von sich wandelnden sozioökonomischen Herausforderungen. Jedes Problem, Ungerechtigkeiten, Ungleichheiten, Mangel, Hunger, kann alles gelöst werden durch wirtschaftliches Wachstum. Der dritte Diskurs ist, Wachstum sei unbegrenzt. Es gebe kein prinzipielles Limit dafür, wie weit eine Gesellschaft und eine Wirtschaft wachsen kann. Die Aktivität lässt sich immer noch weiter steigern. Unendlich fortsetzbar, wenn Regierungen die richtigen politischen Ziele und Anreize verfolgten. Und der vierte Diskurs ist, Wachstum eignet sich als universelle Messlatte. BIP-Wachstum sei praktisch gleichbedeutend mit oder eine notwendige Voraussetzung der Erreichung zentraler gesellschaftlicher Ziele wie Fortschritt, Wohlbefinden oder nationaler Macht. Also die eine Größe, die im Prinzip immer die Antwort auf alle Fragen ist. Jetzt ist es keineswegs so, dass das einmal jemand erfunden hat und da alle gesagt haben, oh ja, stimmt, und sich völlig fraglos daran orientiert haben, sondern dass das hegemonial geworden ist, dass es zur bestimmenden Größe, an der sich im Prinzip alle Regierungen bis heute orientieren, wenn man mal von Bhutan zum Beispiel absieht, dafür ist entscheidend gewesen, dass es einen längeren Prozess auch der Bildung dieser Eliten und der Überzeugungsarbeit eben von der OECD und anderen Institutionen gegeben hat und aus der ökonomischen Wissenschaft. In der Mitte des 20. Jahrhunderts haben nämlich die meisten Ökonomen noch gegen die Orientierung an Statistiken über das Nationaleinkommen als Messlatte politischer Entscheidungen argumentiert. Und der Streit darum, dass das BIP unsere Leben falsch misst, ein falsches Maß für unser Leben sei, wie Stiglitz, Zenn und Fitoussi das 2010 geschrieben haben, der Streit darum reicht bis in die späten 1940er und frühen 1950er Jahre, also genau in jene Zeit zurück. Da ging es um Externalitäten, also genau um die Frage von Schäden, die behoben werden müssen, selber Folge des Wachstums sind und sich dann als weiteres Wachstum niederschlagen, um unbezahlte Hausarbeit, habe ich eben gesagt, Subsistenz, eben auch als andere Formen von nicht bezahlter Arbeit, die Wohlfahrt schaffen, aber nicht gezählt werden. Das Problem, das dahinter steht, sind die verbundenen Probleme einer Abstraktion und einer Verkehrung von Mitteln und Zwecken, die in dieser Messgröße und ihrer Verwendung drinstecken. Also dadurch, dass die Messgröße völlig davon absieht, was eigentlich gemessen wird und nur Zahlungen in der abstrakten Größe Geld zur Kenntnis nimmt, wird völlig Ungleiches als für Wohlstand oder Armut gleichbedeutend wahrgenommen. Vieles, was Wohlstand mindert, steigert das Bruttoinlandsprodukt, während anderes, was für Wohlstand zentral ist, gar nicht auftaucht. Diese logische Vereinheitlichung von völlig unterschiedlichem erlaubt aber, Mittel und Zwecke des Wirtschaftens zu verkehren. Die Ausweitung wirtschaftlicher Aktivität als solcher wurde nun zum politisch verfolgten Ziel und die Befriedigung menschlicher Bedürfnisse erschien nicht mehr als Zweck des Wirtschaftens, sondern als Mittel, um dessen Steigerung zu erreichen. Das ist Ausdruck der Konkurrenz- und Wachstumszwänge, denen in der kapitalistischen Wirtschaft die einzelnen Unternehmen auch schon vorher unterlagen. Und die Abstraktion, das baut auf der Abstraktion der in ihm aufsummierten Preise für Güter und Dienstleistungen auf, die ein grundsätzliches Merkmal der kapitalistischen Marktwirtschaft ist. Diese Abstraktion und die Verkehrung von Mitteln und Zwecken werden durch dieses Aufsummieren aber von der Ebene des einzelnen Unternehmens auf die der Nation, der Volkswirtschaft übertragen und zum Maßstab der Politik nationaler Regierungen gemacht. Also das Wachstum ist da eigentlich nicht erfunden worden, sondern Zwänge, die in der Wirtschaft vorher schon da waren, aus strukturellen Gründen im Kapitalismus angelegt sind, wurden damit zum politischen Imperativ gemacht. Und Regierungen und internationale Organisationen sind dann natürlich zum Treiber dieser Entwicklung geworden. So, Wachstum ist aber auch gleichzeitig und untrennbar davon ein biophysikalischer Prozess, ein materieller Prozess. Und zwar ein Prozess der stetig ausgeweiteten Nutzung von Landstoffen und Energie. Also man sieht hier eine Grafik über das Ansteigen der gesellschaftlich nutzbar gemachten Masse. Also das ist der Versuch, auf globaler Ebene zu berechnen, wie viel Materie vergesellschaftet ist, wie viel Materie in gesellschaftlich geschaffenen Strukturen, Gebäuden, Straßen, Maschinen und so weiter und so fort gebunden ist. Und das ist natürlich ebenfalls seit etwa Mitte des 20. Jahrhunderts exponentiell angestiegen und überschreitet inzwischen, und das ist seit 2020 der Fall, überschreitet die gesamte Menge von menschengeschaffener materieller Strukturen auf dem Planeten die gesamte Menge von Biomasse auf diesem Planeten. Also ein Prozess der stetig ausgeweiteten Nutzung von Landstoffen und Energie. Und diese stetige Ausweitung, hinter der steht natürlich auch Soziales. Also das ist nur möglich gewesen, weil an patriarchalen, kolonialen und kapitalistischen Verhältnissen angesetzt werden konnte, in denen diese Steigerung wurzelt. Und damit ist das, was sich hinter dieser Grafik verbirgt, hinter dieser Steigerung verbirgt, in sich schon höchst ungleich und ungerecht. Und in diesem biophysikalischen Steigerungsprozess gehen die Beschleunigung des Material- und Energiedurchsatzes und der Ausbeutung und Aneignung von Arbeit zwecks Profit miteinander einher. Und natürlich ist der Bau dieser ganzen Strukturen, die hier aufsummiert sind, Arbeit gewesen. Ohne menschliche Arbeit ging es nie und die wurde dabei auch ausgebeutet. Das verweist darauf, dass Wachstum eben drittens auch ein sozialer Prozess ist, der lange vor der Hegemonie des Wachstumsbegriffs begonnen hat. Also das exponentielle Ansteigen, dieses steile Ansteigen nach oben, beobachten wir ab Mitte des 20. Jahrhunderts, aber zu einer exponentiellen Kurve gehört immer auch das langsame Ansteigen, was vorher passiert, bis es plötzlich explodiert. Und das reicht deutlich weiter zurück als die Mitte des 20. Jahrhunderts. Dieser Prozess bringt bestimmte kulturelle Normen, Produktions- und Lebensweisen sowie Klasseninteressen hervor, die auf Ausweitung, Beschleunigung und Steigerung gerichtet sind. Also eine Normalisierung des Wachstums und der Steigerung als eine mentale Grundlage all dessen, was gesellschaftlich passiert, als eine generell akzeptierte Normalität und dazu führt, dass moderne Gesellschaften sich strukturell und mental in Wachstumsgesellschaften transformieren. Also eine Wachstumsgesellschaft ist dann nicht nur eine Gesellschaft, in der ökonomische Aktivität sich ausweitet, sondern in der diese Ausweitung auch das Prinzip des Denkens und Handelns der Menschen geworden ist. Die Basis der Vergesellschaftung, wie man das soziologisch nennen würde. Modernen Gesellschaften ist also eine Dynamik von Expansion und Steigerung eingeschrieben. Moderne Gesellschaften sind Steigerungsgesellschaften. Und diese Dynamik der Expansion und Steigerung verursacht ökologische Zerstörung und soziale Ungerechtigkeiten. Beides. Das ist aus wachstumskritischer Sicht Wachstum. Und was ist jetzt Degrowth? Also wie gesagt, es gibt 8 Kritiken an diesem Prozess des Wachstums. Ein bisschen was habe ich davon jetzt schon bei der Beschreibung mit vorweggenommen. Die erste ist die ökologische Kritik. Die ist natürlich besonders naheliegend und in unseren Tagen aus guten Gründen auch sehr prominent. Also Wachstum zerstört die natürlichen Lebensgrundlagen und kann nicht von ökologischer Zerstörung entkoppelt oder begrünt werden. Da gibt es eine lange Debatte drum, da gehe ich jetzt nicht weiter drauf ein, aber ich denke, den meisten ist das geläufig, dass es eine Debatte um die mögliche Entkopplung von Wachstum und Ressourcenverbrauch gibt, dass aus so einer grünen Modernisierungsrichtung immer argumentiert wird, das wäre möglich und Forschungsergebnisse und reales Geschehen immer wieder zeigen, dass es nicht möglich ist. Ja, könnte man sehr, sehr lange drüber reden, ist aber heute Abend nicht das Thema. Das aber kann als ungerecht bezeichnet werden aus einer Degrowth-Perspektive, eben weil es die Lebensgrundlagen künftiger Generationen zerstört. Also es ist ein Problem intertemporaler Gerechtigkeit, heute versus morgen. Die sozioökonomische Kritik geht ein bisschen um das, wo ich eben beim Wachstumsbegriff schon drüber gesprochen habe, sagt, dass Wachstum ein falsches Maß menschlichen Wohlergehens ist und als politisches Ziel einem besseren Leben im Weg steht, statt es zu fördern. Und Wachstum ist aus der Sicht ungerecht, weil der Markt und das Bruttoinlandsprodukt als Maßzahl unproduktive und nicht monetarisierte Tätigkeiten abwerten. Also sowas wie Bewertungs- und Anerkennungsgerechtigkeit ist dann das Problem, dass die nicht gegeben ist. Die kulturelle Kritik ist eine Kritik an der Entfremdung der Wachstumsgesellschaft. Also Wachstum erzeugt entfremdete Formen des Arbeitens und Lebens und entfremdete Sozial- und Naturbeziehungen, weil es diese Verkehrung von Mitteln und Zwecken gibt und die Leute sich immer nur an den Mitteln orientieren und nicht an den Zwecken und ihr eigenes Leben als Mittel und nicht als Zweck betrachten, kommt es eben zur Entfremdung. Und das erzeugt systematische Ungleichheiten des Zugangs zu einem erfüllten Leben. Also diese Entfremdung ist für manche Leute schlimmer als für andere. Die vierte Kritik ist Kapitalismuskritik, ganz klassisch. Also Wachstum ist Ausdruck kapitalistischer Ausbeutung, Enteignung und Akkumulation. Da gibt es eine sehr, sehr breite Literatur dazu. Und das ist natürlich ungerecht, weil es zu immer größeren Verteilungsungerechtigkeiten führt. Also aus der Richtung wird dann oft ein Punkt über Verteilungsgerechtigkeit gemacht. Da kann man auch noch andere Punkte machen aus der Richtung. Man könnte auch Entfremdung aus der Richtung begründen. Aber oft wird damit argumentiert, dass es ein Verteilungsgerechtigkeitsproblem ist. Die Industrialismuskritik, kommen nur noch drei, argumentiert, dass Wirtschaftswachstum sozial zerstörerische, demokratisch nicht kontrollierbare Produktivkräfte und Technologien hervorbringt. Also dass zum Beispiel Atomkraft eine Technologie ist, die verlangt, dass staatliche Kontroll- und Repressionsorgane eingesetzt werden, dass Sicherheitsinstanzen und Dispositive geschaffen werden, dass polizeiliche Interventionen stattfinden und so weiter, dass alles Mögliche überwacht werden muss, um die Sicherheit dieser Technologie zu gewährleisten und dass das die Freiheiten von Menschen beschränkt. Also es ist eigentlich eher eine freiheits- als eine gerechtigkeitsorientierte Kritik. Aber natürlich ist es auch ein Gerechtigkeitsproblem, wenn der großen Mehrheit der Menschen Zwänge auferlegt und Selbstbestimmungsmöglichkeiten geraubt werden. Das ist die Industrialismuskritik. Die feministische Kritik besagt, dass Wirtschaftswachstum auf vergeschlechtlichter Überausbeutung und auf der Entwertung sozialer Reproduktion beruht. Das habe ich im Zusammenhang mit dem BIP auch schon gesagt. Also die Arbeit, die üblicherweise Frauen zugeschrieben wird oder übertragen wird, soziale Reproduktionsarbeit, wird entwertet dadurch, dass sie überhaupt nicht vorkommt in dem, was gesellschaftlich gilt. Das Teil dieser Maßzahl wird, die das gesellschaftlich Aufgewertete, Bewertete beschreibt. Und je weiter dieser Prozess fortschreitet, desto stärker wird diese Entwertung, ja, aus verschiedenen Gründen, die jetzt, glaube ich, zu weit führen, genauer zu erklären. Aber die Gerechtigkeitskritik ist dann natürlich, Wirtschaftswachstum erzeugt systematisch größere Belastungen von Frauen und führt zur Entwertung feminisierter Tätigkeiten. Also Geschlechtergerechtigkeit ist dann eben auch ein Problem. Die letzte, aber beileibe nicht unwichtigste Kritik ist die Süd-Nord-Kritik. Gerade in den letzten Jahren ist das im Degrowth-Spektrum sehr, sehr viel diskutiert worden. Aus so einer post- und dekolonialen Richtung wird immer wieder eingewandt und hervorgehoben, dass Wirtschaftswachstum auf Herrschafts-, Extraktions- und Ausbeutungsverhältnissen zwischen kapitalistischen Zentren und Peripherien beruht und diese wiederum verstärkt. Also diese Wachstumsprozesse sind nur möglich gewesen, auch ab Mitte des 20. Jahrhunderts, weil es Ungleichverhältnisse zwischen dem globalen Norden und dem globalen Süden gab, Machtbeziehungen da waren, die es auch erlaubt haben, einen sehr großmaßstäblichen Transfer von Materie und von in dieser Materie enthaltener menschlicher Arbeit aus dem Süden in den Norden zu organisieren und damit den Norden im Ergebnis reicher zu machen. Also Wachstum ist ungerecht, weil es globale Hierarchieverhältnisse erzeugt und stabilisiert, die Menschen in den Zentren des Weltsystems gegenüber denen an seinen Peripherien, also da draußen irgendwo, systematisch privilegieren. Sprich, globale Gerechtigkeit wird von Wachstum verletzt. So, auf Grundlage dieser Kritiken werden eine ganze Reihe politische Vorschläge gemacht, wie es vielleicht anders gehen könnte, was reformiert oder anders gemacht werden könnte. Die haben so 6 verschiedene Bereiche und ich will da jetzt nur so ganz kurz durchgehen, um Ihnen einen Eindruck zu geben. Also erstens Demokratisierung, solidarische Ökonomie, Commoning. Also wenn die Wirtschaft nicht demokratisch organisiert ist und das ein Teil des Problems daran ist, dass dieser Steigerungszwang sich durchsetzen kann, weil eben immer der verselbstständigte Zweck mehr wirtschaftliche Aktivität das Entscheidende ist, und nicht gemeinsam darüber beschlossen werden kann, was man tun und was man lassen will, dann muss man eben zusehen, dass diese undemokratische Struktur der Wirtschaft verändert wird und Leute Einfluss darüber haben, was sie in ihrem Arbeitsleben tun und lassen. Also darum geht es eigentlich um veränderte Eigentumsformen, um Mitbestimmung in der Wirtschaft, also oder um eigentlich kollektive Selbstbestimmung in der Wirtschaft, um partizipatorische Planung auch, also auf makroökonomischer Ebene, sich im Vorhinein zu überlegen, was eigentlich Bedarfe sind, das demokratisch zu bestimmen und auszuhandeln und sich eben nicht am BIP, sondern an dem, was menschlich wünschenswert und notwendig ist, zu orientieren, an Bedürfnissen. Zweiter Punkt, soziale Sicherheit, Umverteilung, Einkommens- und Vermögensdeckel. Natürlich muss auch Degrowth in irgendeiner Weise für soziale Sicherheit sorgen. Man kann jetzt nicht sagen, wir können uns die ganze soziale Absicherung nicht leisten und wenn wir weniger erzeugen, dann gibt es halt auch weniger soziale Sicherheit, sondern es ist natürlich ganz stark auch eine Frage von Umverteilung und bei Degrowth geht es dann eben nicht nur um Mindesteinkommen, sondern auch um Maximaleinkommen, um Vermögensbesteuerung, um die Entmarktlichung sozialer Bedürfnisdeckung und um eine radikale sozial-ökologische Besteuerung. Das dritte ist konviviale und demokratische Technologie. Also wie lässt sich eigentlich technologische Entwicklung demokratisch einhegen, steuern, nicht einfach so laufen lassen? Ist zum Beispiel bezogen auf künstliche Intelligenz gerade ein sehr zentrales Thema. Da gibt es verschiedene Konzepte. Viertens, Neubewertung und Umverteilung von Arbeit. Arbeitszeitverkürzung, Teilen von Arbeit und Sorge, ein Recht auf Arbeit zu institutionalisieren und schlechte, aus verschiedenen Gründen schlechte, also Bullshit-Jobs sind schlecht, weil sie im Prinzip entfremden, weil man eine Arbeit macht, wo man denkt, irgendwie, es braucht kein Mensch und Bad-Shit-Jobs sind Jobs, die einfach nur verrückt sind in dem, was sie tun und definitiv viel mehr Schaden anrichten als Nutzen. Solche Jobs müssen auf jeden Fall abgewickelt werden und Wohlstand eher in Begriffen von Zeit als in Begriffen von viel Geld zu begreifen. Fünftens, Demokratisierung des gesellschaftlichen Stoffwechsels. Also da gehört sowas dazu wie die Deckelung von Ressourcenverbrauch. Wie lässt sich also dieser materielle Prozess umgestalten und so gestalten, dass er der Gesellschaft verfügbar wird, anstatt dass man blind davon getrieben ist. Und sechstens, wiederum sehr wichtig, internationale Solidarität. Also wenn die Feststellung ist, Jahrzehnte des Wachstums haben zu einer sehr großen globalen Ungleichheit geführt, die sich sowohl materiell als auch sozial beschreiben lässt. Dann ist die Frage, wie lässt sich das eigentlich ausgleichen? Weil natürlich Gerechtigkeit verlangt und auch Frieden auf dem Planeten verlangt, dass Menschen jeweils da leben können, wo sie leben und dass das Leben überall nicht nur erträglich, sondern gut sein kann. Und das lässt sich nicht vereinbaren damit, dass drastische Ungleichheiten zwischen unterschiedlichen Teilen der Welt fortbestehen. Und dann muss man eben über sowas reden wie Schuldenstreichung. Dann wird in der Degrowth-Bewegung eben auch viel aktiv getan zur Unterstützung territorialer Bewegungen im globalen Süden, wo Menschen, Indigene, versuchen, ihre Art und Weise zu leben und mit Natur auf andere nicht ausbeuterische Art und Weise umzugehen, verteidigen gegen die Dynamik der Expansion wirtschaftlicher Aktivität und den Versuch, auf die Naturräume, in denen sie immer gelebt haben und mit denen sie leben, zuzugreifen und diese wirtschaftlich nutzbar zu machen. Dann geht es um ökologische Reparationen, also um Zahlungen, um in der Vergangenheit schon verursachten ökologischen Schaden, naja, nicht wieder gut zu machen, aber wieder einzufangen. Das ist das, was bei den Klimaverhandlungen als Loss and Damage thematisiert wird. Es geht um Wissens- und Technologietransfer, also auch die Aufhebung von Patentrechten, um Gesellschaften des globalen Südens die Möglichkeit zu verschaffen, ihr Leben mithilfe von Wissen und Technologie zu verbessern. Es geht um Stärkung indigener Landrechte und es geht um den Ausgleich historischen Unrechts des Kolonialismus und die Abwicklung dessen, was in der wissenschaftlichen Diskussion imperiale Lebensweise genannt wird. Also dieser Punkt internationale Solidarität, da hängt sehr, sehr viel dran. Das ist sehr zentral und allein darüber könnte man stundenlange Vorträge halten. Transformationsstrategien. Also ich habe ja gesagt, Matthias Schmelzer und ich beschreiben diese Degrowth-Bewegung als ein Spektrum. Und in diesem Spektrum gibt es unterschiedliche Strömungen, wo ein bisschen unterschiedliche Themen in den Vordergrund gestellt werden und unterschiedliche Ansätze und unterschiedliche Vorstellungen davon auch da sind, wie eine Transformation hin zu einer nicht mehr wachstumsabhängigen Gesellschaft, zu einem Prozess des Degrowth eigentlich aussehen kann. Und jetzt gibt es im Prinzip drei Grundformen von Strategien. Das ist eine Klassifikation, die kommt von dem Soziologen Eric Alden Wright. Und zwar gibt es Nischenstrategien. Im Degrowth-Spektrum wird das oft Nowtopias genannt, also Jetztopien, Utopien, die jetzt hier stattfinden. Lokale Alternativprojekte, Urban Gardening, Commons-Projekte. Ich denke, Sie haben da alle irgendwas vor Augen. Tauschläden, Unverpacktläden, aber auch sowas wie Klimacamps oder so, wo die Leute in Anspruch haben, eine andere Art und Weise des Lebens auszuprobieren, können Nischenprojekte sein. Dann gibt es nicht reformistische Reformen, also Symbiose. Man schafft, man erkämpft politisch Gesetze, Regelungen, Institutionen, die innerhalb der bestehenden Gesellschaft existieren, aber ein Gegengewicht zur Steigerungslogik darstellen. Ein schönes Beispiel ist da historisch zum Beispiel das Rote Wien. Die Wohnungsbaupolitik, die da in den 20er Jahren gemacht worden ist, hat bis heute die Auswirkung, dass die Mieten in Wien viel niedriger sind als zum Beispiel in München. Also die Schaffung von Strukturen, die nicht dem Markt und dieser Steigerungslogik ausgesetzt sind, sondern dem etwas entgegensetzen können und das Potenzial haben, die Gesamtgewichte weg von der Steigerungslogik zu verschieben. Und das Dritte ist Strategien des Bruchs, also quasi die Mobilisierung, um den Frontalangriff auf die Steigerungslogik zu wagen und dem direkt zu widersprechen. Manche sagen, die Systemfrage zu stellen. Es ist immer ein bisschen schwer zu sagen, was da jetzt eigentlich genau wirklich dann dazu zählt. Aber diese drei Typen von transformativer Strategie gibt es eigentlich. Und wenn man das jetzt auf das Degrowth-Spektrum bezieht, das sind jetzt so unsere Forschungsergebnisse aus der Befragung, die wir 2014, also auch vor fast 10 Jahre jetzt her, bei der Degrowth-Konferenz in Leipzig gemacht haben. Da kann man dann das so nach 2 Dimensionen unterscheiden. Man kann unterscheiden zwischen Strategien, die eigentlich vor allem auf der Ebene von Gesellschaft, auf der abstrakten Ebene ansetzen und versuchen, dieser abstrakten Logik der steigerungsorientierten, der Wachstumsvergesellschaftung eine andere Logik entgegenzusetzen. Und unten welche, die von der konkreten Ebene, von dem alltäglichen Handeln, der alltäglichen eigenen Praxis ausgehen und sich vor allem darauf konzentrieren. Und dann gibt es die Unterscheidung zwischen eher moderaten oder schrittweise vorgehenden Strategien und auf der anderen Seite radikalen, antagonistischen Strategien. Dann hat man eben bei der Überkreuzung von Gesellschaft und radikal antagonistisch genau diesen Bruch. Also wir müssen das Wachstum zerschlagen. Das klingt irgendwie wenig greifbar und leider ist es das dann auch oft. Dann bei der Überschneidung von Gesellschaft, also der abstrakten Ebene und moderaten Strategien wäre es Übergang, also eher sowas wie Green New Deal, wir müssen das Wachstum zähmen, wir müssen das einhegen, das geht fließend über in Green Growth Strategien. Und unten, quasi bei der Gemeinschaft, bei der konkreten Ebene, gibt es einmal die Überschneidung von Gemeinschaft und moderaten Strategien. Das ist sozusagen Wandel als etwas Alltägliches, eher individualistisch gedachtes. Wir müssen, indem wir alltäglich anders handeln und irgendwie in Alternativprojekten mitmachen und so, müssen wir das Wachstum untergraben. Wenn wir alle bei Alternativprojekten mitmachen und unser Leben persönlich anders organisieren und in kleinen Gemeinschaften, dann sehen irgendwann alle, dass das eigentlich viel mehr Spaß macht und schöner ist und nicht so entfremdet. Und dann machen irgendwann alle mit und die Transformation besteht dann darin, dass da so eine Art friedliche Epidemie in Gang kommt. Und das Vierte ist dann die Überkreuzung von radikal und gemeinschaftlich konkret, das ist Exodus, diese ganze Gesellschaft ist verdorben und wir gehen weg. Wir gründen außerhalb unsere kleine Gemeinschaft, dahin ziehen wir uns zurück und dann gucken wir von außen zu, wie die zusammenbricht und wir bleiben dann übrig. Das ist die vierte Vorstellung. Und unser Argument bezogen auf Degrowth ist jetzt, wir haben in diesem Spektrum unter den Leuten, die auf diese Konferenzen gehen, die über Degrowth diskutieren, diese 4 Positionen und zwischen denen gibt es ständig irgendwie Spannung. Und das Interessante an Degrowth ist, dass sich daraus im Laufe der Zeit sowas wie eine 5. Position herausgebildet hat, die wir auch quasi als eine erkennbare Gruppe unter den Befragten da sichtbar machen konnten. Und da ist die Vorstellung, die aus allen 4 Ecken irgendwie was lernt, eine, die wir genannt haben, Abwicklung. Also die imperiale Produktions- und Lebensweise abwickeln. Und abwickeln ist jetzt eine Metapher, da hängt extrem viel dran. Ne? Die Abwicklung einer Fabrik, wenn man da so dran denkt, ist, da sind irgendwie Gebäude, die stehen in einem bestimmten Verhältnis zu ihrer Umgebung. Da sind alle möglichen technischen Anlagen, da sind Menschen, die da arbeiten. Und wenn man diese Fabrik abwickelt, da kommt man nicht einfach mit der Birne und haut alles weg, sondern muss sich überlegen, was machen diese Menschen zukünftig? Was machen wir mit diesen Gebäuden? Es sind ja oft dann so Kulturzentren zum Beispiel in alten Fabrikgebäuden. Wie können diese technischen Anlagen möglicherweise in einzelnen Teilen noch für andere Zwecke genutzt werden? Also, und das ist der Gedanke, ja, diesen riesigen Komplex der Wachstumsgesellschaft und die imperiale Produktions- und Lebensweise, in der jede Menge Ungleichheiten und Ungerechtigkeiten eingelassen sind, umzubauen, ohne jetzt alles einfach pauschal kaputt zu machen, sondern zu gucken, welche Teile davon lassen sich eigentlich für welche gesellschaftlichen Zwecke, die wir bestimmen und die nicht einfach durch eine abstrakte Logik diktiert sind, nutzen und wie lassen sich Elemente dieses Komplexes mit Elementen seiner Umgebung in eine andere Beziehung bringen. Also das ist die Vorstellung von Transformationsprozessen, die eigentlich diesem Degrowth-Denken am ehesten entspricht. Damit bin ich jetzt bei Degrowth und der Frage der Gerechtigkeit. Gerechtigkeit, ich habe jetzt eine Menge dazu gesagt, ne? Also welche Gerechtigkeitsdimensionen in den verschiedenen Überlegungen angesprochen sind. Ich denke, es ist auch sehr deutlich geworden, dass Degrowth verstanden werden muss als eine Gerechtigkeitsbewegung von den Motiven der Leute her. Aber ich habe versucht, noch mal ein bisschen drüber nachzudenken, wie kann man das vielleicht noch mal ein bisschen besser fassen, den Zusammenhang von Degrowth und Gerechtigkeit. Jetzt gibt es natürlich sozialwissenschaftlich und philosophisch eine Menge Gerechtigkeitstheorien. Da werden alle möglichen unterschiedlichen Gerechtigkeitsbegriffe und Unterscheidungen diskutiert. Also zum Beispiel gibt es ganz klassisch, ist wahrscheinlich vielen geläufig, die Unterscheidung zwischen dem Bedarfsprinzip, dem Gleichheitsprinzip und dem Leistungsprinzip als möglichen Maßstäben von Gerechtigkeit. Dann gibt es in der Philosophie die Unterscheidung von deontologisch und konsequenzialistisch. Also deontologisch würde bedeuten, eine Handlung oder ein Prozess, ist der in sich gerecht? Und konsequenzialistisch würde bedeuten, was folgt eigentlich daraus? Sind die Ergebnisse dieser Handlung gerecht? Was nicht unbedingt dasselbe ist. Dann gibt es die Unterscheidung prozedural und distributiv oder Verfahrens- und Verteilungsgerechtigkeit. Ist ein bisschen so ähnlich wie die zwischen deontologisch und konsequenzialistisch, aber ein bisschen praktischer runterbrechbar. Also ist das Verfahren, in dem zum Beispiel gesellschaftliche Entscheidungen getroffen werden, gerecht im Hinblick auf Beteiligung aller und andere Gesichtspunkte? Und ist dann die Verteilung unterschiedlicher Güter, die nicht nur materiell sein müssen, die da rauskommt, ist die gerecht? Und dann gibt es in der Umweltgerechtigkeitsdebatte zum Beispiel, und die Umweltgerechtigkeitsdebatte ist sehr eng mit der Degrowth-Debatte verschränkt, nochmal feinere Differenzierungen. Ich möchte Sie aber jetzt nicht mit diesen Differenzierungen langweilen eigentlich, sondern ich will nur so ein bisschen diese prozedural- und distributiv-Unterscheidung aufgreifen, um zu sagen, was ich glaube, was an Degrowth-Transformationsvorstellungen wichtig ist mit Blick auf Gerechtigkeit. Also Degrowth-Kritik richtet sich nicht gegen eine Struktur, einen Zustand oder eine Ordnung von Gesellschaft im Kern, sondern sie richtet sich eben gegen einen Prozess. Sie richtet sich auf die abstrakte Dynamik des Prozesses, in dem diese Ordnung hervorgebracht und stabilisiert wird. Also das ist ein bisschen eine feine Unterscheidung, aber es ist wichtig. Wenn man über Wachstum spricht, dann spricht man über einen Prozess, über etwas, was dynamisch in der Zeit passiert und was sich immer weiter fortsetzt. Und die Kritik richtet sich auf diesen Prozess und die Logik und die Dynamik, die diesen Prozess antreibt. Das ist was völlig anderes, als zu sagen, diese Mächtigen, die sind schuld. Und es ist auch was anderes, als zu sagen, es gibt eben diese Ordnung und diese Ordnung muss zerschlagen werden. Sondern es ist eigentlich noch viel schwieriger, weil soziologisch geht es um die Frage, wie eigentlich eine Vergesellschaftung, also der Prozess, in dem die Welt zum Gegenstand von Gesellschaft gemacht wird, wie dieser Prozess aussehen kann ohne diese Steigerungslogik. Moderne Vergesellschaftung ist von ihrem Anbeginn immer auf Steigerung, auf Eingemeindung von immer mehr Welt in Gesellschaft angelegt gewesen. Und ob überhaupt eine Vergesellschaftung möglich ist, die das nicht tut, ist eine verdammt schwierige Frage, wo auch die Degrowth-Bewegung erst angefangen hat, darüber nachzudenken. Das ist aber wichtig. Also es geht tatsächlich um diese Frage, wie können Vergesellschaftungsprozesse aussehen, die gerecht sind. Und dann ist die Gerechtigkeitsfrage für Degrowth natürlich eine, die sich sehr stark auf die prozedurale Ebene richten muss. Also wenn wir sagen, wir kritisieren wachstumsfixierte Vergesellschaftung und wir brauchen eine andere Form dieses Prozesses von Vergesellschaftung, die Dynamik von Gesellschaft muss auf einer anderen Grundlage sein, dann stellt sich natürlich die Frage, wie diese Dynamik und dieser Prozess so gestaltet sein kann, dass er gerecht ist. Und daran hängt dann natürlich schon auch die Frage, ob die Ergebnisse gerecht sind, aber entscheidend ist zunächst einmal, wie ist ein gerechter Vergesellschaftungsprozess denkbar? Und bei den Ergebnissen ist natürlich die Frage, auch die Verteilung von was eigentlich? Und da würde ich sagen, ist mehr oder weniger, glaube ich, auch immer noch das Konsens, was meine Kollegin Barbara Muraka vor mehr als 10 Jahren geschrieben hat. Es geht nicht vor allem um materiellen Wohlstand, sondern es geht um die Möglichkeiten sozial eingebetteten, selbstbestimmten Handelns. Sie hat sich da auf diesen Capabilities-Ansatz von Amartya Sen und Martha Nussbaum bezogen. Also es geht um einen Prozess und einen Prozess, der darauf gerichtet sein muss, dass Gesellschaften sich irgendwie begrenzen. Also nicht immer weiter sich ausweiten, sondern sich selbst Grenzen setzen. Wie können jetzt eigentlich gerechte Begrenzungen für wirtschaftliche Aktivität aussehen? Das derzeit verbreitetste Denkmodell zum Nachdenken über so gesellschaftliche Begrenzungen ist eigentlich das der Planetary Boundaries von Rockström und anderen. Das ist sozusagen der Goldstandard der Wissenschaft zu diesen Fragen. Die unterscheiden 9 planetarische Grenzen und versuchen zu messen, wie weit diese Grenzen der Belastung planetarischer Ökosysteme bzw. der Biosphäre überschritten sind. Auf diese Art und Weise über Begrenzungen nachzudenken, heißt natürlich, es gibt natürliche Grenzen der Wirtschaft und des menschlichen Wirtschaftens und der Gesellschaft, über die hinaus die Gesellschaft nicht wachsen darf, ohne den Planeten zu zerstören. Da mag was dran sein. Und tatsächlich hat diese Überlegung inzwischen auch eine Gerechtigkeitsdimension. Es ist immer kritisiert worden, naja, ihr sprecht aber nur darüber, ob Ökosysteme überbelastet sind. Ihr sprecht nicht darüber, was das eigentlich für die Menschen bedeutet und ob das gerecht ist oder nicht. Deshalb haben die jetzt eine zweite Ebene eingeführt und sprechen von Safe and Just Boundaries, also von Grenzen, wenn die überschritten sind, dann gerät die Biosphäre außer Kontrolle oder wird zerstört. Und es gibt Grenzen, da wird es ungerecht. Und diese Ungerechtigkeitsgrenzen sind teilweise enger gezogen als die Destabilisierungsgrenzen. Aber so oder so bedeutet das, es gibt von außen gesetzte Grenzen, denen sich die Gesellschaft anpassen muss. Und es wird formuliert aus der Perspektive von Expertinnen und Experten, die sagen, naja, wir können das genau messen. Also genauso wie wir früher das Wirtschaftswachstum genau messen konnten, können wir jetzt genau messen, wo diese Grenzen verlaufen und an welchem Punkt wir da schon in der Überschreitung sind. Und wenn ihr wissen wollt, was wir machen können, dann fragt auch am besten uns, weil wir sind die Experten. Das ist jedenfalls die Kritik, die aus der Degrowth-Richtung immer an diesem Konzept geübt worden ist. Und ich würde sagen, dass die für diesen Safe and Just Operating Space schon auch ein Stück weit gilt. Also das Konzept von Gerechtigkeit, das da drin steckt, ist ein eng ergebnisbezogenes, auf Gewährleistung des allgemeinen Zugangs zu einem Minimalstandard reduziertes Gerechtigkeitsverständnis. Also gerecht ist nach den Maßstäben eigentlich, wenn niemand mehr hungert oder die eigenen Lebensgrundlagen verliert. Also da geht es nicht darum, Gleichheit zu erreichen, sondern das Gerechtigkeitskriterium, das dann da drin steckt, ist eins, das besagt, absolute Armut ist abgeschafft. Alle haben mehr als 2 Euro am Tag. Das kann man natürlich aus anderen Gerechtigkeitskonzepten heraus sehr kritisch sehen. Aus der Sicht der Lage der Welt ist es schon viel, wenn das erreicht ist, aber aus Degrowth-Sicht ist es eben nicht genug. So, und statt sich an Planetary Boundaries als der Menschheit von außen gesetzten und ihren Handlungsspielraum nun einmal beschränkenden Grenzen zu orientieren und dann zum Beispiel auch Expertenherrschaft als gerechtfertigt anzusehen, um die Einhaltung durchzusetzen, stattdessen muss es darum gehen, sich in einem demokratischen und alle einbeziehenden Prozess darüber zu streiten und darauf zu verständigen, was die Voraussetzungen eines guten Lebens für alle sind und sich auf allgemein verbindliche Regeln der kollektiven Selbstbeschränkung, auf selbstgewählte societal boundaries, gesellschaftlich gesetzte Begrenzungen, zu einigen. Das Ziel ist also eine gemeinsame Selbstbemächtigung über die Kriterien eines guten Lebens. Ein demokratisch und bewusst auf partizipativ-deliberative Art und Weise gestalteter und geplanter Prozess der Vergesellschaftung statt einer blind verselbstständigten Steigerungsdynamik. Daraus folgt die Anforderung, dass sich der Anspruch auf Gerechtigkeit nicht nur auf die Folgen der angestrebten Transformation beziehen kann, sondern dass eben die Transformation selbst, das Doing Degrowth oder das Undoing Growth, das Entmachen des Wachstums, dass also der Weg dorthin auf umfassende Weise gerecht sein muss. Im Sinne von etwas, was Nancy Fraser partizipatorische Parität genannt hat. Dafür müssen erstens schon im Prozess materielle Ressourcen so verteilt sein, dass alle gleichermaßen die Möglichkeit haben, sich frei von Angst und Mangel einzubringen. Und zweitens müssen institutionalisierte Muster kulturellen Werts so gestaltet sein, dass allen Beteiligten gleicher Respekt zukommt und alle gleichermaßen Wertschätzung erfahren können. Das sind extrem hohe Voraussetzungen, die im Prozess selbst erst hergestellt werden müssen. In global gesehen reichen und mächtigen, von Ungleichheiten profitierenden sozialen Umgebungen erfordert das eine schwierige und langwierige Arbeit der Deprivilegierung der Privilegierten, die zunächst mal auch auf der Mikroebene im alltäglichen Umgang miteinander beginnen muss. Insofern ist die Verschränkung von hier und jetzt ansetzenden, unmittelbar erlebbaren Praktiken eines anderen Umgangs miteinander und politischer Forderungen und Initiativen für allgemein gültige, verbindliche Regeln kein Zufall und auch keine Schwäche, sondern folgt notwendig aus den hohen Gerechtigkeitsansprüchen von Degrowth. Das war jetzt ein bisschen heavy, ich weiß. Ich versuche es jetzt noch mal ein bisschen griffiger auf den Punkt zu bringen. Alles, also Degrowth, Transformation und Gerechtigkeit, was kann man dazu sagen? Degrowth steht also nicht für ein komplettes oder fertiges Gesellschaftskonzept, die Degrowth-Gesellschaft, sondern für eine Veränderungsrichtung. Einen demokratischen und partizipatorische Parität ermöglichenden Transformationsprozess, der erstens den materiellen Stoffwechsel und damit Produktion und Konsum umbaut und reduziert, hin zu langfristig ökologisch tragfähigen und global verallgemeinerbaren Produktions- und Lebensweisen, also auf globale sozialökologische Gerechtigkeit gerichtet ist. Zweitens, dabei demokratisch und inklusiv verfährt und kollektive Selbstbestimmung auch in bisher nicht demokratisch organisierten Bereichen Wirtschaft, Technologie ermöglicht, also Teilhabegerechtigkeit anzielt. Und drittens, Herrschaftsverhältnisse aufbricht und Raum für neue, frei gewählte, ausgehandelte soziale Bindungen eröffnet. Also auch in dem Sinne Ungerechtigkeiten, sowohl tradierter Art als auch Ungerechtigkeiten, die in diesen Steigerungsprozessen angelegt sind, abbaut.
Das war der Sozialwissenschaftler Dennis Eversberg über Degrowth als Alternative zum Prinzip Wachstum. Er hat seinen Vortrag am 23. Oktober 2023 gehalten in München für die offene Akademie der Münchner Volkshochschule.
Deutschlandfunk Nova. Hörsaal. Jeden Sonntag neu. Auf deutschlandfunknova.de und überall, wo es Podcasts gibt. Deine Podcasts.